SWR 2 Tandem
mit Bernd Lechler. Hallo. Wir haben heute wieder ein sommerliches Korrespondentengespräch. Und zwar mit Peter Lange. Der ist uns aus Prag zugeschaltet, wo er seit 2016 Hörfunkkorrespondent von ARD und Deutschlandradio ist. Zuständig für Tschechien und auch die Slowakei. Willkommen, Herr Lange.
Vielen Dank. Schönen guten Tag.
Man hat ja zu Prag so seine historischen und touristischen Standards im Kopf. Burg und Hradschin und Moldau und Karlsbrücke. Kafka könnte einem einfallen oder dieser brave Soldat Schweig, vielleicht sogar die Prager Fensterstürze, wenn man ein bisschen historisch bewandert ist. Was zeigen Sie Freunden und Bekannten zuerst oder auf jeden Fall, wenn Sie Besuch kriegen in Prag?
Also wenn die zum ersten Mal hier sind, dann zeige ich ihnen genau das. Die Burg, die Karlsbrücke, den Altstädter Ring und dann aber auch das Viertel, in dem ich lebe, Vinohrady, was ein sehr schönes ist, mit vielen Dingen, die die Touristen normalerweise nicht so sehen. Und ja, da gibt es noch ein paar andere Plätze, wo wir dann uns ein bisschen abseits von den Touristenpfaden bewegen. Aber das, was Sie gerade genannt haben, das ist Standard.
Aber was wäre so ein Geheimtipp, wo Sie sagen, das müsst ihr sehen, das kennt man nicht so, ist aber typisch?
In dem Viertel, in dem ich lebe, gibt es einen Park, der Grebowka-Park. Da gibt es den letzten Weinberg in Prag. Der ist sehr schön, sehr schönes Ausflugslokal, wo man einen wunderbaren Ausblick hat über den Teil von Prag, den man normalerweise nicht sieht, wenn man so zur Burg hinschaut. Man schaut mal in die andere Richtung, aber das ist auch sehr reizvoll. Und das ist etwas, wo die Einheimischen hingehen und die Touristen relativ selten.
Die aktuellen Medienthemen sind teils die gleichen wie bei uns, der Ukraine-Krieg und seine Folgen. Auch in Tschechien branden oder brennen die Wälder. Welches Thema beschäftigt Sie als Korrespondent in diesem Sommer sonst vor allem?
Das sind im Grunde die zwei Themen. Die Waldbrände in der böhmischen Schweiz sind so schlimm, wie sie noch nie gewesen sind. Da sind über 1000 Hektar verbrannt und es ist immer noch nicht ganz vorbei. Sie haben das jetzt so weit wie möglich eingedämmt. Das sind jetzt noch ungefähr 60, 70 Hektar, die noch gefährdet sind, wo noch wieder Brände ausbrechen können. Und dann natürlich auch der Krieg in der Ukraine mit den ganzen wirtschaftlichen Folgen. Das ist ein Thema, was jetzt in diesem Sommer und im Herbst immer deutlicher wird. Tschechien steuert auf eine Inflation von 20% zu. Die Energiepreise sind geradezu explodiert und das eben in einem Land, wo der Durchschnittslohn immer noch ungefähr ein Drittel von dem Durchschnittslohn in Deutschland ausmacht. Also das trifft die Leute hier viel härter. Das macht auch der Regierung Probleme, denn das ist eine konservative Regierung, die sehr darauf bedacht ist, den Haushalt in Ordnung zu bringen. Sie wollten eigentlich sparen und gucken, dass die Verschwendung, die unter der früheren Regierung Babiš aus ihrer Sicht eingesetzt hat, dass das vorbei ist. Und jetzt sind sie gezwungen, im Grunde dasselbe zu machen, nämlich irgendwelche Pakete aufzulegen, um die Leute zu entlasten. Und damit wird der Haushalt natürlich nicht besser.
Lassen Sie es in Tschechien anfangen, Herr Lange, und vielleicht zuerst ganz unpolitisch und allgemein, wenn Sie so einen Gesamteindruck versuchen. Was ist das für ein Land? Was ist Ihnen vielleicht anfangs aufgefallen?
Also Tschechien ist jedenfalls erst einmal ein sehr erfolgreiches, wirtschaftlich erfolgreiches Land, das erfolgreichste unter diesen ganzen Transformationsländern in Mittel- und Osteuropa, die sich ja nach 1989 auf einen langen und steinigen Weg gemacht haben, nachdem sie den Kommunismus losgeworden sind. Man kann das an Zahlen ermessen, also kombiniert mit der Kaufkraft lag Tschechien auf der Liste der weltweit reichsten Länder zuletzt vor der Pandemie auf Platz 34 und innerhalb der EU irgendwo zwischen Spanien und Italien. Das muss man sich mal klar machen. Der Großraum Prag gehört sogar zu den 10 reichsten Regionen Europas. Und das kann natürlich jetzt durch Corona, Krieg und Inflation sich alles etwas ändern. Aber Tschechien hat einen langen, erfolgreichen Weg hinter sich gebracht, gesellschaftspolitisch, politisch sowieso und eben auch, was die Wirtschaft angeht. Es ist eines der wenigen Länder, das sogar gegenüber Deutschland eine positive Handelsbilanz hat, was nicht viele Länder von sich sagen können. Das Interessante ist, dass die Tschechen das selber gar nicht so sehen. Die gucken halt gerne dann mal nach Deutschland und im Vergleich dazu liegen sie dann doch wieder zurück. Wie gesagt, das Einkommen ungefähr im Durchschnitt ein Drittel von dem, was die Deutschen haben. Das ist das, was ihnen auf dem Magen liegt, wo sie mal sagen, ja, wir arbeiten und tun und machen, aber wir kommen euch eigentlich nicht näher.
Aber dass dieser Schnitt so niedrig liegt im Vergleich zu Deutschland, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es ein Gefälle gibt, oder? Zwischen Prag und den ländlicheren Gegenden wie Mähren. Also ist Tschechien fern der Hauptstadt dann doch ein anderes?
Das ist so, das ist so. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Hauptstadt Prag und den ländlichen Regionen. Das zeigt sich am Einkommen, das zeigt sich an der Infrastruktur, das zeigt sich auch an der Arbeitslosigkeit, die in Prag bei Null ist und im Norden dann doch noch etwas höher. Aber es hat eben auch was damit zu tun, dass die Tschechen ja halt doch nach Westen orientiert sind. Sie gucken nach Westen und da ist das Lebensniveau ein anderes. Es ist immer ein Thema, dass diese Angleichung über die Jahrzehnte dann doch nicht so richtig funktioniert hat und das erzeugt ein bisschen Unzufriedenheit. Ich sage ein bisschen Unzufriedenheit. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir so aus den jetzt gar nicht mehr so neuen Bundesländern hören, wo ja auch immer geklagt wird, dass die Löhne dort noch niedriger sind. Aber der Abstand von Tschechien zu Deutschland, was das Lohnniveau angeht, das ist einfach viel größer. Das allerdings bei Preisen, die sich inzwischen entsprechen. Also Mieten in Prag, Häuser kaufen in Prag, Wohnungen kaufen in Prag ist genauso teuer wie in Berlin. Das heißt, ein normaler Tscheche, der hier jetzt eine Wohnung kaufen will, der muss viel mehr Jahresgehälter investieren als ein Deutscher in Berlin, wobei es in Berlin ja auch schon nicht mehr so leicht ist.
Und weil Sie diesen Vergleich ansprechen, wie ist denn das sonst das Verhältnis der Tschechen und Tschechinnen zu uns Deutschen? Also ich war mal, das ist allerdings fast 20 Jahre her, über Silvester mit einer großen Freundesgruppe dort. Wir haben uns bestimmt nicht schlecht benommen, aber wir fühlten uns sehr ruppig behandelt. Also wir hatten das Gefühl, wir stoßen als Abwehr, weil wir aus Deutschland kommen. War das Gefühl wohl zutreffend?
Also ich habe sowas nicht erlebt, das kann an meiner Rolle liegen. Ich treffe auf Leute, die mir in der Regel sehr freundlich und aufgeschlossen gegenüberstehen. Das tschechisch-deutsche Verhältnis war früher viel schlechter. Die historischen Belastungen sind abgeklungen, spätestens seit die Sudetendeutschen aus ihrer Satzung die Rückgabeansprüche herausgestrichen haben. Es ist bei der älteren Generation so, da gibt's noch Vorbehalte, bei den Jüngeren eigentlich nicht mehr. Und das Verhältnis zu Deutschland ist, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Hassliebe, aber das trifft es nicht so genau. Also sie bewundern die Deutschen und ich höre oft, also so etwas wie bei uns, das würde es in Deutschland nicht geben, wobei ich dann immer sage, na, wenn ihr wüsstet, was es bei uns alles gibt. Und auf der anderen Seite verstehen sie manche Dinge nicht. Also, dass wir mit dieser Atomkraft uns da so zieren, ja, das ist hier die Zukunft und bei uns, die Deutschen haben davor Angst. Die Deutschen wiederum verstehen nicht, was die Tschechen für Probleme haben mit Flüchtlingen. Also da gibt es so wechselseitige es nicht verstehen, was mit Geschichte zu tun hat, was damit zu tun hat, dass dieses Land ja auch 30 Jahre von den politischen Diskursen im Westen abgeschnitten war, sei zum Beispiel in Umwelt- und Klimapolitik. Mhm. Also in einer Zeitung hier habe ich neulich wieder mal gelesen, dass ja in Deutschland sozusagen die grüne Umerziehung ausgebrochen ist. Da gibt es ein gewisses Unverständnis für das, was sich gesellschaftspolitisch über 50 Jahre in erst der alten Bundesrepublik und später dann in der DDR entwickelt hat, da stößt man immer wieder so kleine Grenzen, wo die denken, also wenn das alles eure Probleme sind, dann habt ihr ja eigentlich keine richtigen Probleme.
Stichwort Flüchtlinge, vor allem in Prag fühlt man sich da ja, glaube ich, von dem Ukraine-Krieg und eben den Flüchtenden, die da kommen, überlastet. Ist das inzwischen besser geworden? Also werden die Menschen besser verteilt in Tschechien?
Das ist inzwischen so, man hat sie inzwischen etwas besser verteilt, aber die Belastung ist trotzdem immens. Also Tschechien hat inzwischen über 400.000 Visa an Geflüchtete aus der Ukraine vergeben, die erstmal dann ein Jahr hier bleiben dürfen. Es sind nicht alle hier geblieben, aber es sind gewiss mehr als 300.000. Und wenn man das mal umrechnet auf Deutschland ins Verhältnis setzt zur Bevölkerungszahl, dann wäre das so, als wenn in Deutschland ungefähr 3,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine gelandet wären. Also das ist schon eine enorme Belastung für das Land und der Enthusiasmus vom Anfang, der nimmt jetzt auch ab. Die Leute werden langsam müde, es wird schwierig, zumal eben auch viele der Leute, die sie aufgenommen haben, nicht so sehr an Integration interessiert sind, an Jobs und Arbeit, ja jetzt wohl aufs Kurze, aber sie gehen ja alle davon aus, dass sie wieder zurückkehren und das ist dann ein Problem bei der Integration, bei der Frage, schule ich meine Kinder jetzt hier ein oder mache ich das mit digitalem Fernunterricht in die Ukraine und so weiter. Und das sind so dann die Probleme im Alltag. Es ist aber, glaube ich, so eine allgemeine Erfahrung. Wir kennen das, glaube ich, in Deutschland. 2015 war das so ähnlich. Wenn die ganze Geschichte dann über einen bestimmten Moment hinaus länger dauert, dann wird es für alle etwas schwierig.
Und nach wie vor ist natürlich die Corona-Pandemie ein bestimmendes Thema, mit der ja quasi jedes Land auf seine eigene Art umgeht. Wie ist das in Tschechien? Trägt man noch Maske?
Nein, es gibt nirgendwo mehr Masken. Also ab und zu sehe ich in der U-Bahn mal welche, die noch eine Maske aufhaben. Das können aber auch Touristen sein, das weiß ich nicht so. Es gibt im Moment keinerlei Einschränkungen, die von der Pandemie sozusagen ausgehen. Das hat mit der Regierung zu tun, die sich als eine versteht, die das den Leuten überlässt, die auf die Verantwortung der Leute achtet und sagt, ihr müsst für euch selber sorgen. Das ist ein bisschen auch die politische Philosophie dieser Regierung. Und es hat auch was mit der allgemeinen Haltung der Bevölkerung zu tun, die dieses Thema jetzt auch leid ist. Und es wird weder getestet, noch werden irgendwelche Infektionen jetzt großartig gemeldet. Also es gibt ein Missverhältnis zwischen den offiziellen Zahlen und dem, was die Experten sagen, dass sie wahrscheinlich eine x-mal höhere Infektionsrate haben, die nicht mehr auffällt, weil sie keiner mehr nennt.
Im letzten Herbst wurde Andrej Babiš, skandalumwitterter Milliardär, als Ministerpräsident abgelöst durch den liberal-konservativen Petr Fiala. Was hat sich dadurch in Tschechien verändert, Herr Lange?
Also was man als erstes sieht, ist, dass die politische Kultur eine andere geworden ist oder etwas verändert worden ist. Petr Fiala ist ein sehr geduldiger, bedächtiger Typ, ähnelt ein bisschen Olaf Scholz, ist in der Kommunikation aber, wenn ich das mal so sagen darf, etwas klarer. Er hatte so einen professoralen Stil und war damit eigentlich der geborene Verlierer. Aber die Leute waren dann den Andrej Babiš auch so leid mit seiner etwas poltrigen Art und mit, wie er die Dinge verkauft hat und wie er von einem Thema zum anderen gesprungen hat. Also jetzt war ihm dann der gediegene Petr Fiala dann doch vertrauenswürdiger als Andrej Babiš. Das ist ja eine Fünf-Parteien-Regierung, die er leitet aus einem konservativen Bündnis plus die Piraten, plus eine eher liberale Partei der Bürgermeister und der Unabhängigen. Die hatten eigentlich nur ein Thema, nämlich den Babiš abzulösen. Und alle haben gesagt, na, ob dieses Ding noch länger hält hinterher, das ist ja nun keine abendfüllende Geschichte als Thema, wenn der Babiš dann erstmal weg ist. Sie hält sich aber erstaunlich gut, muss man sagen. Sie haben ja jetzt ein Dreivierteljahr hinter sich. Natürlich auch ein bisschen gezwungen durch den Ukraine-Krieg, der also auch verlangt, dass man zusammensteht. Und das ist auch ein Thema, wo sie alle einer Meinung sind. Aber der Petr Fiala, der von Haus aus Politikwissenschaftler ist, der hatte die erste Politikprofessur in Brünn, der ist in dieser Hinsicht auch Profi. Der weiß, wie man kommuniziert, der weiß, wie man mit solchen unterschiedlichen Einheiten zurande kommt, dass man also da auch ein bisschen geben und nehmen muss und dass das nicht alles auf sein Konto einzahlt.
Und jetzt haben Sie die EU-Ratspräsidentschaft. Spürt man da eine bestimmte Handschrift dann?
Also Sie haben sich vorgenommen, wenn man von der tschechischen Ratspräsidentschaft nichts wahrnimmt, dann war sie eine gute. Das soll heißen, wir wollen professionell sein, wir wollen die Dinge so organisieren, wie sie zu organisieren sind, wir wollen nicht negativ auffallen, dann sind wir schon gut dabei. Und das kriegt der Fiala auch ganz gut hin. Der kennt sich mit den EU-Mechanismen recht gut aus, auch aus seinem Fach als Politikwissenschaftler, auch wenn er selbst kein enthusiastischer Europabefürworter ist. Also die Tschechen sind ja überwiegend skeptisch und seine ODS war das sowieso. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Er ist eher so ein Europapragmatiker, weiß, was die EU wert ist und warum man sie braucht, ohne dass man deswegen in große Euphorie ausbricht.
Weil wir vom Krieg auch gesprochen haben vorhin, die Tschechoslowakei gehörte ja bis 1989 zum sowjetisch beherrschten Ostblock. Nehmen die Menschen in Tschechien und auch in der Slowakei den Krieg dadurch anders wahr als wir?
Ganz gewiss. Also Tschechien hat die Ukraine vom ersten Tag an mit allem Nachdruck unterstützt, mit Waffen. Sie haben schwere Waffen, Panzer geschickt, als die NATO das noch gar nicht beschlossen hatte. Die stehen da eindeutig hinter der Ukraine und auch mit der Begründung, ja, wir wissen ja, wovon wir reden. Wir haben 1968 die sowjetischen Truppen ja auch im Land gehabt. Wir haben 1938 erfahren, was Appeasement-Politik heißt, Münchner Abkommen, wo ihnen die sudetendeutschen Gebiete abgepresst worden sind, was aber am Ende den Krieg auch nicht verhindert hat. Also es ist ein bisschen so, dass sie sagen, wir wissen, wovon die Rede ist, wir haben unsere eigenen historischen Erfahrungen, mit Appeasement kommt man nicht weiter, das wissen wir. Und es wirkt auch etwas mit, was man so als eine nationale Scham immer noch sehen kann, nämlich, wir haben uns damals ja nicht gewehrt. Wir haben ja nicht gekämpft. Das werfen sich ältere Leute, die 68 junge Leute waren, heute immer noch vor. Und da sehen sie die Ukraine eben als das Land, das sich nun wehrt, was große Bewunderung hervorruft und weswegen sie auch unterstützt wird.
Sie sind ein totaler Fachmann jetzt natürlich als Korrespondent in Prag. Wir könnten jetzt eine ganze Stunde lang nur über Tschechien reden oder auch nur über Prag. Aber lassen Sie uns noch kurz so schlaglichtartig ein paar andere Dinge beleuchten. Wie schnell ist man dann von Prag in Bratislava in der Slowakei?
Mit dem Zug brauchen Sie 4 Stunden. Dann sind Sie in Bratislava.
Wann mussten Sie zuletzt hin und weswegen?
Also zuletzt war ich vor der Pandemie dort, aber ich werde nächste Woche hinfahren. Ich werde nochmal in die Tatra fahren. Für 2 Themen, von denen eines ein Naturschutzthema ist. Dort gibt es in einem Naturpark eine Biberplage. Biber sind geschützte Tiere und alle wollen sie gerne sehen, aber sie fressen dort die Bäume an, die auch schützenswert sind im Nationalpark, nämlich 150 Jahre alte Bäume, die dadurch kaputt gehen. Und sie bauen derart viele und hohe Dämme, dass inzwischen ganze Straßen überflutet und unterspült sind. Und das möchte ich mir dort mal direkt anschauen.
Ich habe Sie vorhin so etwas undankbar ganz allgemein um eine Kurzbeschreibung Tschechiens gebeten. Das tue ich jetzt nochmal, wenn Sie gestatten. Wie ist die Slowakei anders?
Die Slowakei war in der Tschechoslowakei der arme Verwandte. Und die Trennung der beiden Länder hatte auch mit der Hoffnung der Slowaken zu tun, wenn wir selbstständig sind, dann können wir unser eigenes Ding machen und dann haben wir ganz andere Spielräume. Das hat sich bestätigt. Die Slowakei hat einen immens intensiven Aufholprozess gemacht. Wenn Sie nach Bratislava fahren, dann spüren Sie geradezu diese Energie, die dort herrscht, mit einer Politik, die neoliberal at its best war, also Privatisierung ohne Ende, schlanker Staat, Flat Tax, alles das, was die Neoliberalen sozusagen im Stammbuch haben, das hat dazu geführt, dass viel Energie entfacht worden ist. Das hat einen Aufholprozess ausgelöst, dass sie heute wirtschaftlich fast auf dem Niveau von Tschechien ist. Allerdings um einen hohen Preis. Der eine Preis lautet die Oligarchisierung. Die Privatisierung ging nie sauber ab, sondern da wurde ganz viel gemauschelt und tunnelisiert, wie das heißt hier. Und der zweite Preis ist halt ein sozialer. Also die soziale Kluft ist enorm zwischen den Armen und den Reichen in der Slowakei.
Und wie ist das Verhältnis der Menschen, der Tschechinnen und Tschechen und der Slowakinnen und Slowaken zueinander? Ich meine, da gibt es ja vermutlich auch viele familiäre Verbindungen über die Grenze hinweg.
Die gibt es in der Tat. Tschechen und Slowaken, das ist ein bisschen wie bei einem geschiedenen Ehepaar, das sich hinterher besser versteht, als sie noch verheiratet waren. Also das sind die engsten Partner. Der tschechische Ministerpräsident reist als erstes nach Bratislava, wenn er gewählt worden ist. Das gehört sich so. Also das ist ein sehr enges Verhältnis und die kommen auch gut miteinander klar. Jetzt politisch zumal, weil eben die Regierung in Bratislava und die in Prag, was die Europapolitik angeht, jetzt auf gleicher Welle liegen. Das war unter Babiš nicht so. Babiš war da eher unberechenbar. Aber die Slowakei bei all den inneren Problemen war immer eine dezidiert proeuropäische Regierung, die als einziges Land in Mittel- und Osteuropa den Euro eingeführt hat, auch ein Teil ihres Erfolgs. Und deswegen immer sagt, wir sind nicht Randeuropa oder Resteuropa, wir gehören zum Kern von Europa.
Da wollte ich Sie gerade darauf ansprechen. Also zur EU gehören ja beide Länder, die Slowakei, wie Sie sagen, auch zur Eurozone. Würden Sie sagen, man pflegt dort schon auch eine europäische Identität? Und wenn ja, woran merkt man das im Land?
Die EU-Mitgliedschaft in der Slowakei war immer viel weniger umstritten, als sie das in Tschechien war, weil die Slowaken eben genau wissen, was sie von dieser EU haben. Also die Fördermittel, die dahin gegangen sind. Das sieht man an jeder Ecke, dass da irgendwelche Schilder stehen, gebaut mit Mitteln der Europäischen Union. Und es hat was mit der politischen Kultur zu tun, die sich auch an Personen festmacht. Also die Slowakei hat in den letzten 15 Jahren sehr hoch angesehene Außenminister, Miroslav Lajčák erst und jetzt Ivan Korčok, die beide das Gesicht des Landes nach außen sind. Und die sind einfach smart, die sind sehr konziliant gewesen, immer konstruktiv, ganz im Gegenteil zu manchen tschechischen Regierungschefs oder Ministern, die gerne Dinge abgeblockt haben. Also sie sind immer um konstruktive Lösungen bemüht. Und deswegen hat die Slowakei in der EU einen ausgezeichneten Ruf, was nichts daran ändert, dass sie innenpolitisch in größten Schwierigkeiten ist. Unter den früheren Ministerpräsidenten Fico und Pellegrini und auch jetzt unter dem Ministerpräsidenten Matovic. Das ist das doppelte Gesicht der Slowakei. Innenpolitisch gibt es da vieles auszusetzen, was nicht so läuft, wie man sich das gerne wünscht.
Und wie Sie als Journalist und Korrespondent dann mit all dem umzugehen hatten, da sprechen wir gleich drüber und hören vorher noch Dorota Nvortovna, eine Sängerin aus der Slowakei. Und die singt hier über die schmuddeligen und die geliebten Seiten ihrer Hauptstadt Bratislava.
A teraz je to v Rici. Slovakische Spezialität. V meste samý kretén a nadrbaný Briti. Bratislava, Bratislava. Nič mi iné neostáva. Bratislava, mesto.
Der ARD-Hörfunk-Korrespondent in Prag, Peter Lange, ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Haben Sie eigentlich auch regionale Musik entdeckt in Ihrer Zeit da, Herr Lange? Oder sind Sie mit Smetana und Janacek schon gut bedient?
Also ich bin ehrlich gestanden großer Klassik-Fan und mit der Popmusik der aktuellen der Tschechen, da bin ich nicht so richtig gut vertraut, muss ich gestehen. Aber ich habe mich sehr viel mit der Klassik hier befasst und auch mit Komponisten, die verloren gegangen sind, weil es hier gerade so ein längeres Projekt gibt, Musica non grata, wo die Staatsoper Komponisten und Musiker aus der Versenkung holt, die während der Nazizeit verfemt oder verfolgt waren. Und das ist natürlich auch eine kleine Entdeckungsreise, die viel Spaß macht.
Sie haben auch promoviert zu diesem Thema, ne, vor einigen Jahren.
Ich habe mich mit dem Thema Exil nach 33 schon ein paar Jahre befasst und habe 2015 eine Arbeit veröffentlicht über einen deutschen Dirigenten, der von den Nazis in die USA vertrieben worden ist. Das stimmt, ja.
Das ist ja nicht häufig, dass man relativ spät noch so eine Doktorarbeit angeht und auch durchzieht. Was hat Sie da so angetrieben?
Ah ja, das ist jetzt eine längere Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen. Eigentlich war es mal der Anspruch, ein Feature über diesen Dirigenten zu machen. Als das Feature dann endlich gesendet war, meldete sich eine Frau und sagte, das ist aber schade, dass wir uns nicht kennengelernt haben, weil ich habe diesen Dirigenten 30 Jahre gekannt. Dann bin ich irgendwann auch an den Nachlass des Dirigenten geraten in den USA und dann habe ich so viel Arbeit investiert und wollte ein Buch machen. Dann habe ich gedacht, wenn du jetzt schon so ein Buch machst, dann kannst du ja auch versuchen, ob das als Promotion anerkannt wird. Und so war das dann.
Und dann, als das durch war, sind Sie 2016 nach Prag gegangen als Korrespondent. Nach 10 Jahren als Chefredakteur beim Deutschlandfunk Kultur in Berlin. Wie gut kannten Sie da Ihr neues Berichtsgebiet schon?
Also noch nicht so richtig gut. Ich bin öfter mal in Prag gewesen. Das hat sich beruflich ergeben, weil wir ja diesen Korrespondentenplatz hier haben. Und wenn die Korrespondenten wechselten, dann wurden die ja in ihr Amt eingeführt. Und da war ich dann ab und zu auch dabei. Ich habe eigentlich Prag verpasst. Ich hatte 1976 in der Oberstufe, letztes Jahr vor dem Abitur, die Möglichkeit, nach Prag zu fahren. Die Alternativen waren Warschau und Rom. Und ich habe mich damals für Rom entschieden. Das habe ich natürlich inzwischen x-mal bereut. Aber Rom war auch schön. Aber insofern habe ich mich mit Tschechien gar nicht so sehr intensiv befasst, außer eben, dass es mir als Exilland bekannt war. Es gibt ganz viele Leute, die von Berlin aus als erstes nach 33 nach Prag gegangen sind, weil das die nächstgelegene Stadt war, in der man auch leben konnte, in der man auch kein Sprachproblem hatte, in der man als Intellektueller ja auch Anknüpfungspunkte hatte bei Zeitungen, in der Kultur überhaupt und so weiter. Und also das war mir schon geläufig. Ansonsten habe ich Zeit gehabt, mich darauf einzuarbeiten und zwischen der Entscheidung, nach Prag entsandt zu werden und dann der Ankunft hier sind fast 2 Jahre vergangen und da hatte ich schon Gelegenheit, mich ein bisschen einzuarbeiten.
Ich meine, als sich Ende der 80er der Ostblock aufgelöst hat und in Tschechien diese sogenannte Samtene Revolution stattfand, da waren Sie, glaube ich, Nachrichtenredakteur beim RIAS in Berlin. Das heißt, da hat Sie das noch nicht schwerpunktmäßig begleitet. Wir haben das so ein bisschen übersehen damals, ne?
Ja, ich glaube, das war so. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, weil im Vorgespräch das schon mal angetippt worden ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den entscheidenden Tag der Tschechen richtig mitgekriegt haben. Das war hier der 17. November 89, als eine Studentendemonstration in der Nationalstraße zusammengeprügelt worden ist. Das ist der Auslöser gewesen für alles, was dann kam. Und dann ab Dezember wurden ja schon Verhandlungen geführt für die Machtübergabe. Ich erkläre mir das so, dass wir damals auch unter der Enge der Aufmerksamkeitsökonomie gelitten haben. Es war die Entwicklung in der DDR, wo tagtäglich es Rücktritte gab oder neue Entwicklungen, die man zu verfolgen hatte. Dann war da Bulgarien, wo es losging. Dann Valesa war, glaube ich, gerade in Washington in den Tagen. Rumänien, da ging es ja dann noch viel dramatischer zu. Das hat dann wiederum Prag in den Schatten gestellt. Also ich glaube, wir haben in der Prioritätensetzung, die wir damals hatten, die Tschechen oder die Tschechoslowakei ein wenig unter Wert behandelt.
Wie arbeitet es sich denn als ausländischer Journalist in Tschechien und der Slowakei? Ich meine, man ist nicht so mit so viel Brisanz konfrontiert, wie wenn man in Washington oder in London stationiert ist. Oder es sind auch nicht mehr so viele Korrespondenten da. Ne? Es scheint zu friedlich zu sein.
Das ist so. Also die Tschechen und die Slowaken sind jetzt, wie ich immer sage, in ihrer skandinavischen Phase mit einer gewissen Langeweile. Die dramatischen Zukunftsentscheidungen sind vorbei und jetzt ist das in den Mühen der Ebene angelangt. Und deswegen sind tatsächlich viele Medien hier weggegangen. Die ARD ist geblieben, das Deutschlandradio vertritt hier die ARD, was uns hoch anerkannt wird und was auch unsere Arbeit erleichtert. Wir kriegen fast alle Gesprächspartner, die wir haben wollen, die sind dann in der Regel geehrt, fühlen sich geehrt, dass wir was von ihnen wissen wollen. Es kommen Leute in unser Studio, die würden uns woanders nicht mal mit dem Rücken anschauen. Also wir haben hier in unserem kleinen Studio auch mal schon Minister gehabt. Wir sagen dann immer, wir kommen zu Ihnen und dann sagen die aber, nö, ich komme auch gerne zu Ihnen und so. Also das läuft sehr informell und sehr locker und auch mit relativ geringen Vorläufen von 10 bis 14 Tagen. Also so bequem hat man es als Korrespondent sonst eigentlich nirgendwo.
Und wenn es nicht jeden Tag irgendwo brennt, dann hat man ja vielleicht als Korrespondent auch die Freiheit, sich andere Themen rauszusuchen, auch wenn es die Biber in der Slowakei sind. Gab es noch mehr so Geschichten, wo Sie sich daran gefreut haben, dass Sie Zeit dafür haben?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also dieser Korrespondentenplatz hier hat im Grunde eine Hypothek und ein Privileg. Die Hypothek besteht darin, dass er nicht von sich aus der politische Hotspot ist, der sich von selbst erklärt. Das ist anders als in Washington oder in London oder in Paris. Das Privileg besteht darin, dass man deswegen viel mehr Spielräume für andere Themen hat. Jeder zweite Korrespondent hat immer die sogenannten Achterjahre vor der Brust. Das sind die großen Schicksalsjahre der Tschechen. 1618, Beginn des Dreißigjährigen Krieges, 1948, der Putsch, 68, der Einmarsch der Warschauer Pakttruppen. Und ich glaube, ich habe jetzt noch ein Achterthema vergessen. Und da ich ja historisch interessiert bin, waren das auch immer Themen, die ich gerne und ausführlich gemacht habe. Mhm. Wobei das mit den Zeitzeugen von 1618 etwas schwierig war. Aber das sind so Dinge, kulturelle Themen, kulturpolitische Themen, Dinge, die sich in der Gesellschaft entwickeln, die gar nicht so sehr nachrichtenträchtig sind. Das waren die Dinge, die ich immer gern gemacht habe, weil man damit auch ein paar andere Aspekte oder Facetten dieser Gesellschaft vielleicht vermitteln kann, die abseits der Klischees liegen, über die man sonst immer redet.
Was für Begegnungen oder welche Reportagen ragen da heraus? Was fällt Ihnen spontan als besonders aufregend oder berührend ein?
Also die berührendste Begegnung hatte ich eigentlich schon lange, bevor ich nach Prag kam. Das war 2009, als ich die Gelegenheit hatte, mal eine Diskussionsveranstaltung mit Václav Havel zu moderieren in Berlin. Das war 2 Jahre vor seinem Tod. Er war schon nicht mehr gesund, aber doch immer noch eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, der sehr bedächtig sprach und sehr klar sprach, der aber auch ein bisschen frustriert wirkte, weil es innenpolitisch dann doch nicht so gelaufen war in Tschechien, wie er sich das gerne vorgestellt hätte. Das Leitmotiv bei ihm war immer, wir sind eigentlich immer noch auf der Suche. Wir sind immer noch nicht diejenigen, die den Kurs so richtig gefunden haben, wo wir eigentlich hinwollen. Also das ist eine Begegnung, an die ich mich immer gerne erinnert habe. Eine andere Geschichte, die war relativ früh in meiner Anfangszeit. Ich habe den Enkel von Antonín Dvořák kennengelernt, der damals schon hoch in den 80er waren und auf eine rührende Weise das Familienerbe sozusagen betreut hat. Er ist inzwischen verstorben. Es gab immer wieder mal Weggefährten von Václav Havel aus der Revolutionszeit. Ich denke an den Weihbischof Václav Mali, ein sehr imponierender Mensch, mit dem man auch unglaublich gerne redet. Ich habe aber auch mal ein Feature gemacht über die Tschechische Philharmonie. Klassik ist ja so ein bisschen mein Ding, mein Steckenpferd nebenbei. Und habe da mit 3 jungen Musikern gesprochen und war unglaublich beeindruckt, wie offen die waren. Also die kannten mich nicht und haben trotzdem so Dinge aus ihrer Kindheit erzählt mit einer Offenheit und Selbstverständlichkeit und einem Vertrauen, dass ich gedacht habe, wow, also das sind ganz normale Westeuropäer und Westeuropäerinnen, die könnten jederzeit in jedem anderen Orchester heute oder morgen anfangen.
Welches Thema war besonders heikel oder stressig oder schwierig?
Ja, stressig waren diese Langzeitthemen. Also 2 Jahre lang Pandemieberichterstattung und fast nichts anderes. Das ging ein bisschen auf die Nerven. Und stressig war auch in der Slowakei alles, was nach diesem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak passiert ist. Mhm. Also das war eine politische Umwälzung, die man kontinuierlich verfolgen musste. Das ist ein Thema gewesen, was immer noch nicht abgeschlossen ist. Es wird immer noch ein Prozess geführt in der Slowakei gegen den mutmaßlichen Drahtzieher. Das sind so die Themen, die einen über lange Zeit begleiten und wo man dann ab und zu auch mal leichte Erschöpfungszustände hat, weil man es dann irgendwann auch nicht mehr hören kann, muss man sagen.
Sie sind als erfahrener politischer Journalist nach Prag gegangen, aber es war dann ja sicher doch halt ein anderes Arbeiten als von Berlin aus. Was haben Sie denn dazugelernt in diesen Jahren?
Ja, dazugelernt Also ich bin etwas zurückhaltender geworden mit meinen Urteilen. Die Leute haben hier eine andere Sichtweise auf bestimmte Dinge und das ist ihr Recht. Und es ist nicht unsere Sache dann, uns darüber herzumachen, zu sagen, mein Gott, wie doof sind die denn oder so. Und da habe ich immer sehr drauf geachtet, ein vielleicht etwas altmodischer Anspruch zu sagen, nee, ich vermittle hier andere Sichtweisen und was ihr davon haltet, die ihr das hört, das ist eure Sache. Ich erlaube mir darüber kein Urteil. Das war auch so, als Karel Gott gestorben ist, der ja bei uns als jemand aus der Schlagerwelt gilt. Ja, aber wenn Sie dann hier erlebt haben, wie die Leute den aufgebahrten Karel Gott die letzte Ehre erwiesen haben, der war auf der Sophieninsel und dann standen die Leute von der Sophieninsel am einen Moldauufer über die Brücke und dann am anderen Moldauufer runter und waren am Boden zerstört und haben geheult und haben zum Ausdruck gebracht, was der für sie bedeutete. Da hätte es viele Möglichkeiten gegeben, sich irgendwie ironisch drüber zu verbreiten. Das habe ich mir verkniffen, weil die Leute das Recht haben, die Dinge so zu sehen, wie sie sie sehen und so zu empfinden, wie sie sie empfinden.
Ich sagte schon, Sie kehren noch dieses Jahr zurück. Wie gern haben Sie in Prag gewohnt? Wie gern gehen Sie wieder nach Berlin?
Also ich gehe natürlich gern nach Berlin, weil dort meine Familie lebt und mit der möchte ich auch mal wieder ein bisschen mehr zu tun haben. Ich verlasse aber hier schon einen Ort, an dem ich mich über die 6 Jahre sehr wohl gefühlt habe und in der es mir sehr gut gegangen ist, in jeder Beziehung. Das ist eine wunderbare Stadt, das sind wunderbare Menschen. Die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht, meine Kolleginnen hier und in Bratislava, das war eine reine Freude, mit denen zu arbeiten. Und also ich weiß schon, was ich hier verlassen werde, aber so ist das nun mal 5 Jahre und noch ein bisschen, in meinem Fall 6 Jahre und das weiß jeder, der hier anfängt.
Was werden Sie denn ganz konkret vermissen?
Die Begegnung mit vielen verschiedenen Leuten, die zwanglosen Begegnungen auch an der Moldau, auf den Bierschiffen und so weiter, ja. Meine Doppelkopfrunde werde ich vermissen, also da gibt es einiges.
Und darf man schon jetzt über Ihre nächste Station oder ein nächstes Projekt sprechen? Oder gehen Sie, Sie sind Jahrgang 58, denken Sie über den Ruhestand nach?
Da denke ich nicht drüber nach, ich erwarte täglich den Rentenbescheid.
Das heißt, Sie beenden Ihre journalistische Tätigkeit jetzt mit dieser Korrespondententätigkeit?
So ist es, genau. Also für mich gilt der berühmte Filmtitel, das Beste kommt zum Schluss.
Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und sage danke, dass Sie in der Sendung waren.
Gerne, ich danke auch.
SWR 2 Tandem mit Peter Lange. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. In der Technik saß Norbert Vossen und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.